Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Cobains-Erben-Hörenden da draußen, die ihr eingeschaltet habt. Die Gespräche, die Gofi und ich so haben, immer noch für wert befindet, da zuzuhören. Das freut uns ja sehr. Und an dieser Stelle könnte man mal sagen, ihr könntet das auch gerne mal weiterempfehlen.
Das ist eine gute Idee.
Cobains Erben durchaus noch ein paar Hörer vertragen könnte und auch Hörerinnen. Ja. Ich habe neulich mal unsere Zahlen angeguckt und gedacht, naja, da ist schon noch ein bisschen Platz.
Also. Das stimmt, hast du recht. Ja. Ich hab das neulich auch gemacht und habe dasselbe gedacht.
Ja. Also ich habe gedacht, also für die ganze Mühe, die man sich so macht, das könnten ruhig ein paar mehr Leute hören als 83.000.
witzig, Jake. Ja. Genau darüber habe ich auch nachgedacht, gerade erst so die letzten Tage.
Ja, witzig, also wir sind doch Brüder im Geiste.
Uns,
fallen manchmal die gleichen Dinge ein.
Ist so.
Ja, also auf jeden Fall empfehlt uns doch bitte weiter. Ist das nicht ein schöner Podcast, den wir hier machen und so mit Spaß und manchmal auch mit Expertise?
Ja, es könnte ja sein, liebe Zuhörende, dass es eine Folge gibt, die euch ganz besonders gut gefallen hat. Muss ja gar keine aktuelle sein. Kann ja auch schon eine bisschen ältere sein. Und die empfehlt ihr einfach mal so in den sozialen Netzwerken, da wo ihr so aktiv seid. Das würde bestimmt helfen, könnte ich mir vorstellen.
Oder ihr schreibt uns eine Rezi bei Apple oder so oder Spotify. Also was hilft uns. Ne?
Total.
Ja.
Und wenn ihr diesen Podcast abonniert mit einer Podcatcher-App oder sowas, dann hilft das auch.
Ja, genau.
Das wird auch registriert von irgendwelchen Systemen, die nicht unsere sind. Mhm. Und das hilft. Ja. Tut ja auch nicht weh, kann man mal machen.
Genau. Hast du noch irgendwelche Ansagen? Doch, wir haben eine ganz schöne Ansage.
Wir haben eine richtig schöne Ansage.
Eine ganz tolle.
Ja. Jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt sie ein bisschen kurzfristig. geben wir zu, wir haben es uns gerade erst ausgedacht, aber wir finden das eine schöne Idee. Wir möchten gerne mit euch live quatschen. Also das heißt, wir würden gerne die nächste Folge, die letzte sein wird vor der großen Sommerpause, die würden wir gerne mit euch zusammen aufnehmen. Wir hätten Lust, uns gemeinsam in einem Zoom-Raum zu treffen und einfach nochmal über die letzte Season sozusagen zu reden, über die Themen, über die wir gesprochen haben, über Fragen, die ihr vielleicht noch habt.
Und vielleicht lassen wir uns auch noch ein wohlklingendes Oberthema einfallen. Mal gucken.
Das könnte uns auch passieren, ja.
Die einzige Problematik ist, wenn du diesen Talk Mittwoch hörst, ist es schon vorbei.
Genau, ja, das stimmt. Das ist leider wirklich sehr kurzfristig. Ich meine, ihr habt es möglicherweise schon über meine Newsletter mitbekommen oder über die Webseite oder über Instagram oder über Facebook oder so. Da werden wir diese Dinge schon bekannt oder diese Sache schon bekannt gegeben haben. Aber wenn du das jetzt gerade zum allerersten Mal hörst, dann ist es halt so. Also heute, wo diese Folge rauskommt, ist es Montag, der 1. Juli. Und morgen, am Dienstag, den 2. Juli, wollen wir uns treffen.
Richtig.
Also, ja, das ist halt schon, ja, bisschen kurzfristig.
Bisschen kurzfristig, aber ihr seid ja von der schnellen Sorte. Ne? Mhm. Ihr seid ja das Publikum, das von der ganz schnellen Sorte ist. Und von daher, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der sagt, ja, morgen Abend habe ich noch Zeit und zack. Den Link erfährt man wo?
Den Link könnt ihr nachlesen auf der Seite cobainserben.de. Wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt, da gibt es die Rubrik News und Termine. Und da findet ihr solche Sachen, solche Bekanntgebungen und so. Und da ist dann auch der Link zu dieser Zoom-Session. Außerdem, wo veröffentliche ich das noch? Ich habe das in meinem Goofygram und im Goofyzine veröffentlicht. Wenn du das empfängst, hast du diesen Link von mir zugesandt bekommen. Und wo könnte ich das noch? Ich kann das auch auf meine Webseite goofy-müller.de stellen.
Ja.
Da kannst du es auch finden.
Oder du kannst es auch finden, wenn du ins Gebet gehst und darauf hörst, ob der liebe Gott ihn dir sagt, den Link. Wenn er ihn dir nicht sagt, dann will Gott anscheinend nicht, dass du an diesem Gespräch teilnimmst.
Ja, dann tu es auch nicht.
Nein. Nee, dann mach es besser nicht. Wie auch. Also ich meine, du hast ja
den Link. Ohne Link geht er gar nicht.
Wie auch. Ja. Aber wenn er ihn dir sagt, dann bist du ein ganz wichtiger Gast oder eine Gästin und dann werden wir dich mit Champagner und grüner Soße begrüßen.
Nee, dann schon Applewein, finde ich. Applewein. Also, genau. Ja, das Wichtige, also es ist wirklich nie gut geplant, ne? Ihr merkt es. Aber wir hätten einfach total Bock, mit euch gemeinsam zu sprechen und mal zu hören, was ihr so denkt.
Genau.
Und so, das würde uns total viel Spaß machen.
Und es wäre ein schön, wir stellen uns das so einfach einen schönen Season-Ausklang mit euch zusammen vor, den man dann noch nachhören kann. Das ist doch Bombe.
Herrlich.
Das ist auch herrlich. Ja. Jo, und jetzt heute sprechen wir über Dune.
Dune.
Die schönen Filme, Part 1 und Part 2. Und der Gofi hat sogar extra auch das Buch gelesen. Also,
ich habe sogar das Buch gelesen, ja. Jo. Und ich hatte mich vorher nicht schlau gemacht, wie weit die Filme eigentlich gehen. Deshalb habe ich den zweiten Band Dune Messiah auch schon angefangen. Ja, und es ist spannend. Also, es
und der zweite Teil, ist der zweite Band, ist der quasi auch der zweite Teil vom Film? Also der zweite Film?
Nee, die beiden Verfilmungen, jetzt die neuen, die rausgekommen sind, sind der erste Band von Dune. Ja, der erzählt exakt, oft ziemlich genau eigentlich das erste Buch nach. Insgesamt gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, 6 Bücher insgesamt von Dune. Mhm. Genau, und diese beiden Filme erzählen den ersten Teil und da sieht man schon, wie gehaltvoll das ist. Ne? Das sind ja zwei wirklich lange Filme.
2-3 Stunden jeweils. Ne?
Ungefähr, so, genau. Ich habe die beide heute am Stück geguckt und ich bin echt ziemlich, ich habe das Gefühl, ich habe Sand im Kopf.
Ja, das ist wahr. Ich habe sie heute fast geguckt. Also ich habe den ersten ganz geguckt und den zweiten halb, weil ich dann einen Termin hatte. Den habe ich nicht mehr geschafft. Aber ich habe den zweiten, der ist ja nun erst gerade ein paar Monate raus. Ich war im Kino gewesen. Ich habe ihn danach noch mal zu Hause gesehen. Also ich weiß schon, worum es geht.
Kino muss ja bombastisch sein.
Ja, total.
Oder?
Total. Also ich habe auch den ersten, meine ich, damals im Kino gesehen. Und also es ist ja optisch echt ein Meisterwerk, finde ich.
Ja.
Also es ist schon, also und gerade beim ersten, den finde ich tatsächlich sogar noch besser, weil der, ich fand gerade die erste halbe Stunde, die nicht auf dem Wüstenplaneten spielt, die hat mich damals total abgeholt. Die hatte sowas Meditatives irgendwie, weißt du, dieses, da ist ja immer diese Musik, diese
Ja, dieses tiefe Grummeln genau. Oder was ist es eigentlich,
Und du lernst die Welt ja so ein bisschen kennen und diese Raumschiffe sind ja auch so anders als bei Star Wars und so,
genau.
Wo alles blitzt und chrom und blinkt und hier ist es ja alles so eine andere Mentalität irgendwie und die fliegen auch so ganz langsam, schweben die da so rum und so.
Sind oft so unglaublich riesige Schiffe.
Ja,
ne?
Genau,
also riesige. Wahnsinnig. Die sehen gar nicht aus wie Raumschiffe, die haben ganz unterschiedliche Formen, manche sind so rund, wie so ein Ball oder sowas. Und dann gibt es diese langen Zigarrendinger, die dann Weltraum rufen, wo dann immer diese kleinen Raumschiffe so rausflitzen. So.
Ja, genau. Und ich weiß nur,
fantastische Bilder.
Also wahnsinnige Bilder. Also beide Teile, muss man sagen, optisch einfach wahnsinnig gut. Ja. Und auch neu. Ne? Also eben nicht sich an alter Ästhetik, die wieder wie heißt es?
Rekapitulieren, Paroli laufen lassen. Nee, wie heißt das?
Wie heißt das? Quasi aufbereiten. Was heißt
irgendwas mit Recyceln.
Recyceln, das war das Wort.
Das versuchst du, recyceln.
Genau, also nicht alte Dinger recyceln, die man so kennt, sondern irgendwie finde ich, und ich weiß noch damals, den ersten Teil, also den habe ich quasi wie so eine, ich war komplett im Bann. Komplett im Bann, gerade in der ersten halben Stunde. Aber
erinnere ich das denn falsch? Wir haben neulich schon mal darüber geredet und da hast du gesagt, zuerst hast du mit dem ersten Teil ein bisschen gefremdelt oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, okay. das muss was anderes gewesen sein.
Okay.
Also Dune habe ich damals zu Leuten gesagt, das wäre wie eine religiöse Erfahrung gewesen, also den Film zu gucken, weil er mich so in den Bann gezogen hat und diese Bilder und der Sound und auch diese langsame Erzählweise irgendwie, ich war damals sehr geflasht. Das hat der zweite nicht mehr geschafft, den ich auch auch toll finde. Aber
lag
so,
das daran, dass du sozusagen schon vorbereitet warst
vielleicht
auf die Erzählweise, auf die Ästhetik oder sowas? Dass
ja,
es vielleicht nicht mehr so neu war oder woran lag das?
Ja, kann ich gar nicht genau sagen. Also ich, wie gesagt, ich fand ja gerade die erste halbe, dreiviertel Stunde, die nicht auf dem Wüstenplaneten stattfand, so interessant irgendwie. Und jetzt sind wir quasi nur auf dem Wüstenplaneten.
Das stimmt.
Gut, es gibt ab und zu mal ein paar Ausflüge zum Imperator und zu den Skinheads und so.
Die Harkonnen.
Ja, genau.
Ja.
So, aber ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, der zweite war mir dann auch fast ein bisschen zu lang. Hat so, ich meine, das ist jetzt keine Kritik. Also ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich finde ihn auch also Science-Fiction-mäßig und filmisch schon ganz großes Kino. Also da finde ich, da kann sich der Denis Villeneuve, der Regisseur, echt 23 Orden an die Brust heften. Das sind zwei großartige Filme und ich sieht ja so aus, als ob es dann auch noch einen dritten Teil geben wird, den es ja auch braucht, finde ich.
Ja.
Weil wir ja, darüber werden wir wahrscheinlich auch noch reden, an der Stelle aufhören, wo du irgendwie als Zuschauer...
Ja, wo man denkt, wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, wo du als Zuschauer wirklich von, keine Ahnung, im Wechselbad der Gefühle sitzt, oder?
Und das ist übrigens mit dem Buch genau auch so.
Ja, krass.
Und wenn es weitere Filme gibt, dann müssen das mehrere Filme sein.
Aha.
Denn auch den nächsten Band wird man nicht in einem Kinofilm abhandeln können. Das ist für... Das ist so ein Herr-der-Ringe-Projekt, aber weißt du, noch größer, glaube ich, ehrlich gesagt.
Wirklich?
Also,
größer?
Ja. Naja, also ich meine, vom Umfang her, es ist die Komplexität dieser Bücher ist wirklich enorm. Also der Detailreichtum dieser Welten, man muss ja sagen Universums, weil es sind ja mehrere Planeten. Das ist ja so eine interplanetare Geschichte, die da abläuft. Das ist so detailliert ausgearbeitet von Frank Herbert damals, der kann alle möglichen unfassbaren Details über seine Welt einfach so en passant einfließen lassen.
Ja.
Das ist so viel, das ist schon, also das ist so ein Herr-der-Ringe-Teil. So
ja, Goofy, du hast ja die Bücher nun also zumindest zwei davon gelesen. Nimm uns doch mal mit rein, weil ich habe zwar die alte Verfilmung von David Lynch habe ich auch gesehen. Also,
ja, die habe ich nicht gesehen.
Kenne ich. Ja, die ist, also, der hat ja auch eine problematische Geschichte, weil da Studiobosse und so weiter dran rumgeschnippelt haben, alles Mögliche. Und es gibt da auch verschiedene Fassungen von und auch eine sehr lange, die auch gut ist irgendwie. Mhm. Aber die kommt überhaupt nicht ran, auch von der Tiefe dessen, was erzählt wird, an das, was Denis Villeneuve da geschaffen hat. Aber alles geht ja nun mit den Romanen los und ich meine, wir sind jetzt hier schon voll im Geschehen. Vielleicht haben ja manche von unseren Zuhörenden den Film gar nicht oder die Filme gar nicht gesehen.
Nee, das kann ja sehr gut sein, ja, genau.
Und du hast ja auch ein bisschen gesagt, du würdest gerne auch ein bisschen was von den Büchern erzählen. So, und
ja, das ist, also das Buch ist rausgekommen 1965. Das ist schon ganz schön alt. Und
es galt eigentlich immer als unverfilmbar, ne?
Und ich kann auch verstehen, warum. Weil es eben wirklich komplex ist. Also weil es unglaublich detailliert ist und einen unglaublich riesigen Unterbau hat. So ein Background. Das Background-Wissen, der Recherchereichtum, den sich Frank Herbert erarbeitet hat, das finde ich enorm. Und das hat mich... Ich hatte zunächst wirklich Mühe, weil ich fand, die ersten... 2, 3 Kapitel sind wirklich schlecht geschrieben.
Echt?
Ja, es war so schlecht, dass ich immer wieder abgebrochen habe und gedacht habe, was haben denn die Leute immer mit diesem Buch? Das ist doch totaler Scheiß. Das kann ich gar nicht aushalten. Und das Problem war an den ersten Kapiteln, dass in den Dialogen, die er geschrieben hat, er schon versucht, eben möglichst viel, also die notwendige Information, die man braucht, einfließen zu lassen, damit man ungefähr weiß, in was für einer Welt man sich überhaupt befindet.
Mhm.
Weil das aber eben so umfangreich ist, scheitert das ganz groß. Wir sagen auch immer Show, don't tell, ne?
Ja, genau.
Und das ist halt die ganze Zeit nur tell, die ganze Zeit. Und es schüttelt einen richtig. Ich habe dann aber irgendwann es geschafft, darüber hinwegzulesen. Und dann irgendwann kommt die Story da an, wo du auch sagst, da haben dich die Filme total begeistert. Also Caladan heißt der Planet, glaube ich, wo die Familie, die Atreides, genau, also die Atreiden sozusagen, die ein Herrschaftshaus eben lebt und regiert und so weiter. Und wenn die Erzählung da allmählich mehr und mehr eintaucht und das beschreibt, dann da bin ich auch als Leser tatsächlich angekommen. Und plötzlich war ich gepackt und wollte mehr darüber wissen, weil ich dasselbe Erlebnis hatte, dasselbe Lektüre-Erlebnis, wie ich das bei Tolkien auch gehabt habe, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn man hier nur ein bisschen tiefer graben würde, würde man mehr erfahren.
Ja.
Der kann dir erklären ungefähr, wie die Technologie funktioniert. Der lässt so technische Begriffe einfach so nebenbei fallen. Also, keine Ahnung, diese Flugdinger, die heißen zum Beispiel Heliothopter.
Ja.
Und abgekürzt heißen die auch einfach nur Thopter.
Ja.
Und irgendwann werden die auch mal beschrieben, wie die eigentlich aussehen, wie die diese Dinger, mit denen die da rumfliegen. Und das ist nur ein Beispiel von Worten, die er einfach so fallen lässt. Und du hast derzeit das Gefühl, ich kapiere nicht alles, ich bin ja auch völlig neu hier, aber das hat schon alles seinen Sinn und seine Richtigkeit. Und das ist wirklich ganz, ganz tolles Leseerlebnis, muss ich sagen.
Ach, cool, ey.
Ja, und die Geschichte, die erzählt wird, ist eben vor allen Dingen die eines jungen Mannes, der heißt Paul. Und der ist ein Nachkomme der Atreiden des Hauses Atreides. Das ganze Universum, die interplanetare Gemeinschaft, wird angeführt von einem Imperator, der sozusagen die einzelnen Planeten wie so Fürstentümer zuweist. Und das Fürstenhaus Atreides, denen wird ein neuer Planet zugewiesen. Denen wird gesagt, ihr müsst jetzt den Planeten Arrakis beherrschen. Und dieser Planet ist ein Wüstenplanet und hat eine besondere Bewandtnis im Sand. Es gibt quasi überhaupt gar kein Wasservorkommen auf diesem Planeten, aber im Sand findet sich eine Art von Droge, die heißt Spice.
Spice, ja.
Und diese Droge ist von eminenter Wichtigkeit für das ganze interplanetare Leben, denn sie kann nicht nur Bewusstsein erweitern, sie kann nicht nur Leben verlängern, sie versetzt auch nicht nur in einen angenehmen Rausch, sondern sie wird auch dazu benötigt, diese interplanetaren Reisen überhaupt bestreiten zu können. Denn diese Droge versetzt denjenigen, der sie nimmt, in die Lage, also zumindest einzelne Leute, nicht alle, aber einzelne Leute können sozusagen auf einen Blick alle möglichen Möglichkeiten erfassen. Also die können so, es ist ein Blick sozusagen in die Zukunft, in alle Möglichkeiten, die sich als nächstes in der Zukunft so anbieten, kann derjenige, der diese Droge nimmt, sozusagen kognitiv erfassen. Und das ist notwendig, diese Fähigkeit ist notwendig, um die Schiffe also von Planet A zu Planet B zu steuern.
Ach, das ist ja cool, weil ich weiß, es wurde in den Filmen gesagt, dass diese Spice dafür notwendig ist und das deswegen auch so teuer ist und so weiter.
Ja.
Aber wie das funktioniert, wurde, glaube ich, nicht gesagt. Also das, was du jetzt gerade erzählst, das also
nee, genau.
Ja.
Und das ist tatsächlich so, dass der Film, obwohl er wirklich, wirklich auch sehr genau erzählt und sich so nah, wie es nur irgendwie geht, an die Buchvorlage hält, ist er doch nicht in der Lage, alle Details zu erklären, weil es so umfangreich ist. Das ist für das Medium Film einfach nicht machbar.
Ja, genau.
Er macht es auf seine andere Weise gut.
Ja.
Und schürt die Konflikte gut und so weiter und so fort. Aber genau, es gibt so ein paar Detailinformationen, die helfen einfach, wenn man sie weiß. Jedenfalls, dieses Herrscherhaus Atreides von dem Planeten Caladan soll jetzt also diesen Planeten beherrschen, Arrakis. Aber das Problem ist, da gibt es schon ein Herrscherhaus, das sind die Harkonnen, die den Planeten schon über viele Jahrzehnte, Generationen ausbeuten und die sehr gewalttätig sind. Und die diesen Planeten, das kann man mit Sicherheit sagen, das weiß das die Familie von Paul auch, die werden das sich kampflos über sich ergehen lassen. Und die Frage ist, was soll das? Wieso kriegen die jetzt halt einfach diesen Planeten überschrieben? Und der Graf, der Baron Leto, also der Baron, Vater von Paul, weiß schon, das ist vom Imperator angezettelt. Der will, dass wir uns untereinander bekriegen, denn unser Haus wird ihm allmählich zu mächtig. Das ist eine Falle, die uns gestellt wird. Aber wir haben keine andere Wahl, als jetzt dahin zu reisen, zu diesem Planeten, dort die Herrschaft zu übernehmen und da zu schauen, dass wir das Imperium mit Spice, mit dieser Droge ausreichend versorgen, damit wir uns hier platzieren können.
Genau, und man kann auch dazu sagen, dieser Planet ist ein reiner Wüstenplanet, auf dem es auch ein sozusagen Native Atreides gibt. Wie heißen die nochmal? Die
Fremen heißen die.
Ja, genau, Fremen.
Ein Wüstenvolk.
Ein Wüstenvolk, die sozusagen auch sich über ihre Geschichte mit diesem Planeten so mit dem verbunden haben, dass sie sich in dem Wüstensand verstecken können und wahnsinnig gute Kämpfer sind und quasi, also und eben auch in der Verbindung mit dem Spice Seher sind und Dinge wahrnehmen, die anderen nicht wahrnehmen. Also auf jeden Fall ein ganz spannendes Volk, die aber nichts zu melden haben. Also die werden quasi bekämpft, weil das Imperium sozusagen an Spice ran will.
Genau. Und man kommt an diese Fremen aber auch wiederum nur schlecht ran, denn die haben es eben geschafft, in der Wüste zu überleben, quasi ohne Wasser. Man weiß gar nicht genau, wie die es überhaupt machen. Andere Leute von anderen Planeten haben aber die Technik überhaupt gar nicht. Also die Überlebenstechniken, die können in der Wüste nur für kurze Zeit sein, um das Spice abzubauen. Und dann müssen die sich in ihre Basen zurückziehen, weil die Hitze und die Trockenheit eben einfach gar nicht aushalten können. Diese Überlebenstechniken haben bisher nur die Fremen entwickelt. Und deshalb ist es irgendwie so ein abgeschiedenes Volk. Man weiß gar nicht genau, wie viele das überhaupt sind. Die Schätzungen gehen so bis zu 50.000, was sich hinterher rausstellt, was viel zu wenig ist. Es leben Millionen von Fremen auf diesem Planeten. Aber man kennt die im Prinzip überhaupt gar nicht und interessiert sich auch nicht besonders für sie.
Genau.
Ja, und dann kommt es natürlich zu dem Konflikt. Also es herrscht dann Krieg, die Harkonnen greifen die Atreides an, das Herrscherhaus Atreides wird zerschlagen und flüchten können schließlich nur Paul und seine Mutter Jessica. Die fliehen in die Wüste und landen natürlich bei diesem Wüstenvolk, den Fremen. Und da, um es kurz zu machen, steigt der Paul zu einer Art religiösen Identifikationsfigur, zu einem Kriegsfürsten und Messias.
Messias, auf, also es fällt ja durchaus das Wort Messias. Genau.
Genau, und greift dann schließlich zusammen mit den Fremen wiederum das ganze Imperium an, um seinen Vater zu rächen und die Herrschaft an sich zu reißen. Also so kann man es vielleicht kurz sagen.
Das ist witzig, ne? Wenn man das jetzt so erzählt und dann denkt, das sind irgendwie im Kino fünf Stunden oder über fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden, dann klingt das nach nicht wahnsinnig viel sozusagen. Nee,
und es klingt auch so merkwürdig klassisch.
Ja, genau.
Und das ist es aber irgendwie gar nicht.
Ja.
Es ist, ja, oder? Es ist so ein bisschen beides. Es ist ein bisschen eine klassische Heldengeschichte.
Ja.
Und dann auch wieder irgendwie nicht so richtig.
Ja, irgendwie.
Oder wie hast du es empfunden?
Von der Erzählweise ist der Film, also geht natürlich die Heldenreise, der ein Stück weit erzählt danach, dieser Paul muss erst mal fliehen und alles gefährlich und so weiter und so fort und dann steigt er dann bei diesem Volk langsam aber sicher auf, so, ne? Also das ist schon hat was Klassisches, aber ich finde trotzdem diese Erzählweise in Verbindung mit den Bildern, ich spreche jetzt natürlich vom Film, ist trotzdem irgendwie sehr, sehr neu und sehr frisch, gerade weil er sich so viel Zeit lässt auch. Also
ja.
Und jetzt nicht nur auf Actiongeballer setzt, sondern wirklich darauf setzt, diese Welt mit diesen Würsten, Würmern, die wir noch gar nicht erwähnt haben, quasi schon sehr intensiv vorzustellen. Aber das jetzt auch nicht wie eine Doku, sondern wirklich so verschachtelt. Also du kriegst immer mehr von dieser ganzen Welt mit und dann natürlich auch im Laufe des zweiten Teils, wie es auf den anderen Planeten aussieht, zum Teil und so weiter. Also also dieses Universum wird so quasi von innen nach außen immer mehr und mehr erschlossen. So. Und das, ja. und das fand ich schon, also das finde ich schon krass, aber ich kann gar nicht genau sagen, warum der so originell oder anders wirkt. Wenn ich so darüber rede, denke ich, das hat man durchaus auch in anderen Filmen schon gehabt. Aber
ja, ich glaube eigentlich, dass es auch an der Buchvorlage liegt. Aha. Denn der Film geht denselben Weg wie die Bücher auch, dass er sich wirklich Zeit lässt, diese Welt zu entwickeln und die Handlung sich entspinnen zu lassen. Es ist wirklich, es ist ein bisschen Star Wars für Erwachsene. So.
Ja.
Also da wird also eben da ist nicht von Anfang an klar, wer der Held ist und dann werden nicht so schnell mal eben irgendwelche Lichtschwerter gezogen und böse verprügelt, sondern da werden lange Dialoge geführt, da wird Regierungshandwerk gezeigt, da werden die Intrigen entfaltet, erklärt, da wird Technologie erklärt, da wird Kultur erklärt und so weiter und so fort. Und es braucht Zeit. Und diese Zeit nimmt das Buch sich auch. Und das ist übrigens auch der Grund, warum das am Anfang gescheitert ist. Denn am Anfang wurde Dune in einer Zeitschrift veröffentlicht, in mehreren Schüben, so in den Jahren 63, 64, glaube ich. 1965 wurde es dann gedruckt, allerdings von einem Verlag, der eigentlich Bücher verkauft hat, die einen so anleiten in Selbstreparatur, also Dinge selber reparieren, so, also Auto-Repair, ja, also ja. Oder ist es Auto-Repair, sind das Autoreparaturen, ich weiß nicht genau, also ich denke eigentlich so Reparationsanleitungsbücher.
So Handwerkerbücher quasi.
Handwerkerbücher. Ja. Und die hatten einen Agenten, der für den Verlag gearbeitet hat, der seinen Verlag überredet hat, ey, das Buch ist so geil, das müssen wir unbedingt rausbringen. Und der hat dann seinen Chef dazu überredet, dann haben die das Buch übernommen und das ist so kolossal gescheitert, dass der Typ gefeuert wurde. Ja, genau. Und die Kritik der Rezensenten war, das ist doch kein Science Fiction.
Ja.
Das ist doch ganz anders als was wir so kennen als Science Fiction. Und das war also das Problem hatte das Buch von Anfang an auch. Es war einfach anders irgendwie, ne? Es war nicht so, wie man sich das von dem Genre erhofft hätte. Und dann erst später durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat es eine größere Fanschar erreicht und dann deshalb konnte Frank Herbert dann irgendwann vom Schreiben tatsächlich auch leben, weil es dann genug Fans gab, die dann Dune auch geil fanden und mehr von dem Shit haben wollten. Und dann konnte er die anderen Dinge auch noch schreiben.
Und ist der Literaturagent wenigstens irgendwie noch zu späten Ehren gekommen? Oder
das
irgendwas?
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur in einem Wikipedia-Artikel gelesen.
Ist das so eine Geschichte wie bei den Beatles, der irgendein Scouter hat die doch abgelehnt und dann sind sie zu einem anderen Record-Label und der wurde seines Lebens nicht mehr froh. Also, irgendwie sowas gibt's da, ne?
Ja, ist vielleicht eine dieser tragischen Geschichten. Den muss man echt mal googeln. Ich muss das mal machen, das würde mich auch interessieren. Der arme Kerl, der hatte doch eine gute Idee.
Ja, eben.
Der hatte doch eine gute Idee, aber ja, es hat halt erstmal nicht funktioniert.
Aber die Geschichte hat ihm recht gegeben quasi. Das ist doch immerhin schön, wenn man das auf seinen Grabstein schreiben kann. Ich hatte recht.
Genau. Aber der Punkt ist halt, auch das Buch ist schon sehr ungewöhnlich. Und ich habe den Eindruck, der Film setzt sich auf das Buch und folgt dem und ist deshalb tatsächlich auch ungewöhnlich.
Ja.
Das ist meine Theorie. Also, Und dann erschafft der Film aber so wunderschöne Bilder, ne? Also Villeneuve schafft es dann eben auch, daraus Bilder zu zaubern, die einen wirklich umhauen. Ich war auch umgehauen. Die erste halbe Stunde ging mir auch so, dass so, alter Schwede, sieht das geil aus.
Ja. Die sind wirklich überwältigend. Also
total.
Das ist schon beeindruckend. Was ich interessant fand, also woran ich heute wieder denken musste, die in den 60er, 70er Jahren, als Dune und dann später Star Wars rauskamen, das war doch eigentlich so eine Zeit, wo man irgendwie gesagt hat, ja, Technik und Fortschritt und, und so, ne? Und in beiden Erzählungen gibt es aber auch ganz viel Platz für Magie quasi, also für so ja. Übersinnliches. Ne? Bei Star Wars, klar, wissen wir The Force, die gute und die böse Seite und so weiter. Aber auch bei Dune gibt es ja dann diesen religiösen oder quasi religiösen Orden dieser Frauen. Da gibt es Zukunftsprophezeiungen und wie du das so sagst, über diese Spice kann man dann Dinge sehen, die man eigentlich nicht, also die man nicht sonst sehen kann und so. Also es hat auch so eine magische Seite. Und das fand ich nochmal irgendwie spannend und habe mich gefragt, wie das wohl eigentlich kommt. Also ich habe das bei Star Wars noch nie hinterfragt quasi, weil das so zur Geschichte gehört. Und hier gehört es ja auch so zur Geschichte. Aber eigentlich ist das doch zeitmäßig irgendwie anachronistisch, oder? Also
es ist merkwürdig. Also diese Züge haben scheinbar, also nach der Legende des Buches, irgendwie doch auch gewisse wissenschaftliche Grundlagen. So. Das heißt, dass Religion spielt eine ganz große Rolle. Auch die Geschichte der Religion, wird immer wieder Bezug genommen. Also Religion ist sozusagen nicht ausgestorben, sondern die Religionen haben sich fusioniert. Es gibt also dann Verbindungen aus dem Islam und dem Zen-Buddhismus zum Beispiel. Es gibt ein Buch, das heißt die Orange Catholic Bible. Die wird manchmal zitiert und das sind Textstellen, die an Bibelstellen erinnern, aber irgendwie dann noch weitergeführt worden sind, weil es dann nämlich irgendwann mal ein religiöses Symposium gegeben hat, wo sich Religionsführer der verschiedenen Religionen auf einer Insel getroffen haben, um zu sehen, ob sie nicht es doch irgendwie schaffen, eine gemeinsame Religion zu entwickeln. Und da ist die Orange Catholic Bible draus entstanden.
Ja.
Und diese Leute, die an diesen Verhandlungen teilgenommen haben, die wurden dann später aber von den Fundamentalisten ihrer eigenen Religion auch wieder getötet, weil die das gar nicht so gut fanden.
Ja, ja, klar.
Diese Bibel gibt es da halt immer noch in dem Universum. Und auf die Geschichte der Erde wird manchmal auch Bezug genommen. So. Also manchmal taucht Earth auf. Also da gab es so mal diesen Planeten Erde. Ja. Das heißt, also Religion ist nicht weg, die hat sich nur weiter verändert. Und deshalb spielen alle diese Dinge eine Rolle. Aber zum Beispiel, dass man diese Voraussicht hat, die dann auch der Paul ja entwickelt im Laufe des Filmes, das hängt halt verrückterweise eben ganz eng mit dieser Droge, mit dieser bewusstseinserweiternden Droge zusammen. Oder die Techniken, die dieser Frauenorden, dieser mysteriöse Frauenorden, diese Bene Gesserit oder wie die heißen.
Genau.
Das sind auch Techniken, die beherrschen, also zum Beispiel Menschen mit der Stimme zu manipulieren oder so. Ja. Das sind Techniken, die lernbar sind.
Ach so, das ist gar nicht magisch quasi. Ich dachte immer, dass
Die werden dann so auch mal Hexen genannt. Also ja, das heißt, die Menschen in dieser Welt empfinden das als Magie. Vor allen Dingen Leute wie die Fremen zum Beispiel empfinden das als Magie. Aber in Wirklichkeit sind es Techniken, die gelernt werden können.
Ah.
Deshalb ist es so eine Mischgeschichte. Es ist so halb religiös, halb wissenschaftlich, halb psychologisch. So richtig klar einordnen lässt sich das eigentlich gar nicht,
ja, diese ganzen Phänomene. Witzig ist ja auch bei diesem Orden, die arbeiten ja quasi sozusagen auf den Messias hin.
Ja.
Und eben nicht so, wie man das kennt, so nach dem Motto, es gibt hier die Prophezeiung XY, eines Tages wird der Messias kommen, sondern die versuchen den ja zu züchten.
Genau, die versuchen ihn zu züchten.
Die versuchen den zu züchten.
Und das ist genau wieder so ein Ding. Genau. Ja. Also die verfolgen über mehrere Generationen die Herrscherhäuser und versuchen da entsprechende Matches herzustellen, dass da die richtigen Kinder bei rauskommen, damit die richtigen Fähigkeiten haben, den richtigen Genpool haben und so weiter und so fort. Ja, weil die auf diese eine Figur hinarbeiten.
Aber das ist so witzig, weil ich irgendwie, ich meine, also Normalerweise denkt man ja, irgendwie eine göttliche Macht schickt jemanden, so, ne?
Ja, aber, genau, das wäre der normal religiöse Ansatz.
Genau, aber die sind da irgendwie anders.
Nee, die sind dann, und die bezeichnen sich auch nicht als Religion. Aha. Es gibt, in dem ersten Buch gibt es verschiedene Appendizes, da werden verschiedene Sachen erklärt, zum Beispiel dieser Orden der Bene Gesserit wird da erklärt oder welche Rolle die Religionen spielen auf dieser Welt und so weiter und so fort. Und da wird zum Beispiel beschrieben, dass dieser Frauenorden sich selbst nicht als Religion versteht oder selbst als religiös bezeichnet, was aber sehr, sehr komisch ist, wird dann auch angemerkt, weil die wahnsinnig viele religiöse Rituale haben oder quasi religiöse Rituale haben, sodass man eigentlich schon sagen müsste, eigentlich ist das eben doch eine Religion, aber sie selbst sehen es halt anders.
Ja.
Und das ist halt so verrückt, ne? Man kann über all diese Dinge im Detail reden.
Ja.
Und das ist genau das, was ich meine. Du kannst ein bisschen tiefer bohren und sagen, hä, was ist denn da los? Und dann bekommst du Info.
Ja.
Das finde ich einfach nur mega.
Ja, geil.
Auch geil. Diese, was so nebenbei fast passiert, also diese Fremen in der Wüste, die haben ja diese Anzüge an.
Ja, genau.
Und man muss den ja tragen. Und diese Anzüge sind in der Lage, Körperfeuchtigkeit zu speichern. Also jedwede Feuchtigkeit, die der Körper ausstößt, sei es Atem oder Tränen oder Schweiß oder was auch immer, wird von diesem Anzug aufgenommen und wieder in Wasser zurück, in Trinkwasser zurückverwandelt. Sodass man also nur einen ganz, ganz minimalen Prozentsatz an Flüssigkeit überhaupt verliert. Weil wenn das nicht so ist, kann man auf diesem Planeten nicht überleben.
Ja.
Und das ist wirklich ganz fein ausgearbeitet. Und der Frank Herbert hat sich darüber Gedanken gemacht, wie wäre das eigentlich, wenn man auf einem Planeten leben würde, der kein Wasser hat? Wie könnte die Menschheit dann überhaupt überleben? Und deshalb ist diese Frage Umwelt, also das ist ein Umweltroman eigentlich, der für die Umweltbewegung tatsächlich auch eine ziemlich große Rolle gespielt hat.
Wirklich?
Ja. Ist vollkommen verrückt, aber es war einer der Romane, also als Dune rauskam, das war 1965, ungefähr in der Zeit tauchten auch die ersten Bilder vom Mond auf die Erde aus.
Ja.
Das war die Zeit, wo man die Erde als einen Planeten gesehen hat. Das war eine völlig neue Perspektive auf die Welt.
Also quasi, wo man endlich mal die Außenperspektive hatte. Ne?
Die Außenperspektive, also die kleine blaue Kugel im Universum. Genau. Das hat was gemacht mit der Wahrnehmung des Planeten. Hey, wir leben alle auf dieser kleinen blauen Kugel. Wir gehören ja eigentlich alle zusammen. Und eigentlich dieser Planet muss ja irgendwie geschützt werden. Und das ist gleichzeitig passiert, ungefähr. Also das Buch ist rausgekommen, dass diesen Planeten als einen riesigen, gemeinsam zusammenhängenden Organismus beschreibt.
Ja.
Weil das ja so ist, also in dieser Wüste leben die Fremen und die Fremen gehören zu der Wüste und die Wüste gehört zu den Fremen. Dann leben da diese riesigen Würmer, die diese Wüste durchziehen, wie als wäre das Wasser.
Ja, genau.
Und die werden gar nicht dann, die lernt man erst nur als Feinde kennen, diese Würmer. Aber dann stellt man irgendwie fest, nee, die Fremen beten die an, die sind ja ganz wichtig für die. Die können sogar auf den reiten.
Ja, genau.
Und die haben auch diese irgendwie, die werden der The Maker genannt, weil die das Spice herstellen, diese Würmer. Und dann merkt man plötzlich auf dieser Planet, da hängt alles miteinander zusammen. Dieser Planet ist eigentlich ein riesiger, großer Organismus. Und das war tatsächlich eine Erkenntnis, die sich dann auch in Bezug auf unsere Erde durchgesetzt hat. Dass man gesagt hat, eigentlich hängt auf diesem Planeten ja alles zusammen. Das ist ja ein großes, zusammenhängendes System. Und das ist wesentlich gewesen für die Umweltbewegung in den 60er, 70er Jahren. Da hat dieser Roman tatsächlich auch eine Rolle gespielt.
Das ist ja witzig. Das
ist vollkommen irre, oder?
Ja, habe ich noch nie gehört. Das ist geil. Also ist cool.
Ja, ich habe das heute bei Wikipedia gelesen und dachte auch, wow, das ist ja mega. Das passt ganz gut. Ich lese nämlich gerade Bücher von Leonardo Boff. Das ist doch dieser Theologe, der ganz viel auch über Theologie, Spiritualität und Umwelt und so geschrieben hat.
Genau,
ne? Und das war in seiner Theologie, der lebt ja noch, ist in seiner Theologie auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Also die Erde als einen zusammenhängenden Organismus zu verstehen, von dem wir als Menschen Teil sind. Und diese Sicht, die dann auch in der Theologie ausgearbeitet worden ist, also bei Wikipedia steht, ich zitiere nur Wikipedia, Dune hat da auch einen gewissen Beitrag geleistet, den Planeten so zu betrachten. Nämlich, indem er Arrakis diesen Wüstenplaneten so beschreibt, wie er es tut.
Ach, sehr irre.
Das finde ich total cool. Was ich vollkommen irre finde. Und ja, was mich die zu der Frage gebracht hat, warum greift der Film dieses Thema eigentlich überhaupt gar nicht auf?
Ja, ja, stimmt. Genau, ja, nee. Na gut, also zwischen den Zeilen merkst du ja an diesem Wüstenvolk schon, dass das eine naturverbundenes Volk ist und so, ne? Also aber es wird nicht direkt thematisiert. Du hast vollkommen recht. Und es wäre natürlich heute umso stärker. Das stimmt, eigentlich
eine gute Frage. Ich finde Frage. Auch, das ist doch das Thema gerade, ja, genau, oder?
Stimmt.
Ja, das wäre doch so eine große Gelegenheit gewesen, würde ich jetzt mal denken, diesen Film zu nutzen, um mal so ein Science-Fiction-Thriller zum Thema Umwelt oder sowas. Weißt du?
Ja, ja. Ich meine, gut, es ist ja kein Öko-Thriller sozusagen.
Nee, ist es nicht. Nee.
Aber genau das, was du gesagt hast, was der Roman geleistet hat für die Umweltbewegung, hätte man jetzt ja natürlich auch sozusagen den Anspruch haben können, dass der Film sozusagen für die heutige Fridays for Future, wie auch immer, sozusagen so eine Art Metapher wird.
Ja.
Ne? Aber es wirkt nicht so, dass er das irgendwie, also hat er nicht in den Vordergrund gestellt.
Nee, hat er nicht. Nee. Ich finde, da ist der Film ein bisschen klassisch.
Mhm.
Also da geht es natürlich wieder um Macht. Ne? Also wer darf das Spice kontrollieren?
Genau.
Das ist die Frage, ist ja, stimmt ja auch, das ist ja auch eine der Hauptfragen im Buch, ne? Also politische Verwicklung, Konkurrenzkämpfe und dann gibt es da unterschiedliche Fraktionen, also es gibt die Harkonnen, die setzen militärische Macht, also Gewalt ein, um sich durchzusetzen, dann gibt es die Bene Gesserit, die versuchen so intrigant irgendwie zu sein, ne?
Ja.
Und dann gibt es die Fremen und die Fremen sind eigentlich, ja, die werden so beschrieben als ein bisschen tumbe Fundamentalisten oder religiöse Leute halt. Und da kommen dann Jessica und also Paul und seine Mutter Jessica. Und die Jessica, die ist ganz findig, das ist ja auch eine ausgebildete Bene Gesserit. Und die stellt dann fest, wenn wir diese religiösen Menschen hier alle an meinen Paul glauben lassen, dann hat für mich ein bisschen so gewirkt.
Ja, ja,
dann haben wir die hier ganz schnell im Sack und dann können wir die hier als große Macht ins Feld führen, um sozusagen unser Stück vom Kuchen wieder zurückzuerobern. So,
genau,
ne?
Genau.
Und dann hast du halt militärische Gewalt, Intrigen und religiöse Verblendung sozusagen.
Genau. Und der Imperator, kann man sagen, das ist so ein Strippenzieher, ne? Also so,
ja, genau.
Eher aus dem Hintergrund, der versucht dann Leute gegeneinander aufzubringen und so weiter, um aber eben seine Macht nicht abzugeben. Also das,
genau.
Ja.
Und eigentlich ist der verführt worden von der Obersten dieser Bene Gesserit, von diesem Frauenorden, weil dann stellt man irgendwann fest, diese alte Frau mit dem schwarzen Schleier vor dem Gesicht oder so, ist die eigentliche Spinne im Netz. So, ne? Ja. Also die hat ja, die lenkt so ein bisschen die Geschicke, hat man dann so das Gefühl. Und das finde ich ziemlich klassisch. Und das hätte Villeneuve aber nicht machen müssen, weil das ist ehrlich gesagt nicht unbedingt dem Roman gefolgt, sondern der Roman ist da ein bisschen komplexer.
Ja.
Finde ich.
Na gut, vielleicht, also ich meine, jetzt mal positiv gesprochen, hat Villeneuve ja nun schon wirklich super viel investiert in wirklich neue und bombastische Bilder und Sachen, die man so noch nie gesehen oder so noch nicht gesehen hat.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass er gedacht hat, naja, lass uns mal die Geschichte ruhig ein bisschen klassischer haben, damit wir die Leute kriegen, sozusagen.
Das ist, habe ich auch gedacht, ja. Aber wie findest du das? Also ich meine, ja, ist eine Überlegung.
Ja.
Aber
du meinst, es wäre mehr drin gewesen, sozusagen.
Ich frage mich. Ich habe auch gedacht, ja, wahrscheinlich hat er sich so entschieden. Wahrscheinlich haben die Leute, die Story dann für den Film geschrieben haben, das Drehbuch geschrieben haben, wahrscheinlich haben die sich genau das gedacht. Also, wollen wir die Leute mal nicht überfordern, bleiben wir mal bei einem klassischen Muster, was man halt schon kennt. Und darüber war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, verschenktes Potenzial. Jetzt hättest du vielleicht mich besonders abholen können. Aber dann denke ich mir wieder so, gut, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht die Mehrheit nicht, keine Ahnung.
Aber darf ich da nochmal fragen, was ist denn dann im Buch so anders, sozusagen, was diese klassischen Konflikte angeht und die Völker, die für das eine oder für das andere stehen, also die, was ist denn da so komplexer quasi?
Also komplexer ist eigentlich die Rolle, die Paul und seine Mutter Jessica haben, denn die Jessica ist eigentlich nicht diejenige, die den Paul in seine Messias-Rolle reintreibt, sondern das ist etwas, was sich entwickelt und was beide nicht aufhalten können, dass das passiert. Paul stellt an sich besondere Fähigkeiten fest, zum Beispiel die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, die er gar nicht haben dürfte, aber da zeigt sich schon, der hat irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die ihn auszeichnen als eine interessante Figur. Und er bemerkt, dass sein Lebensweg fast unweigerlich dahin führt, dass er irgendwann zu so einer Art von Kultperson wird.
Aber das ist im Film doch durchaus auch so. Also so,
dieser Konflikt wird dargestellt.
Ja. Aber finde ich auch ziemlich gut, ehrlich gesagt.
Also, ich finde es auch ziemlich gut. Ja. Und dass ich denke auch, dass das, so wie der Film das macht, so muss man es wahrscheinlich machen. Aber im Film ist es dann so, dass seine Mutter diejenige ist, die das ganze Ding noch ein bisschen anschiebt, sozusagen aus politischem Interesse.
Ja, und die quasi die Fundamentalisten bezirzt, sozusagen, ne, kann man sagen.
Also, genau. Ja. Und im Buch ist es so, dass sie das Ganze sogar mit noch größerem Argwohn beobachtet und noch mehr auch versucht, eigentlich ihren Sohn davon wegzuhalten von dieser Rolle. Nur sind das immer wieder fast wie in einer Tragödie, so in einer Shakespeare-Tragödie. Die Entwicklung lässt sich einfach nicht aufhalten.
Genau.
Ist wirklich kompliziert, weil du denkst, für die Story wäre es aber echt geil, wenn du jetzt der geile Messias-Macker wärst, ne? Und dann merkst du aber, dass seine Gewissensbisse vollkommen begründet sind, weil er sieht den Heiligen Krieg voraus. Also ganz früh erkennt er, weil er das in Visionen sieht, dass Menschen in seinem Namen mordend und plündernd durchs Universum ziehen und so viele Menschen töten werden und Planeten zerstören werden und so weiter und so fort. Und da hat er einen wahnsinnigen Horror davor, aber er ist nicht in der Lage, die Entwicklung aufzuhalten, weil die konkreten Entwicklungen sozusagen auf dem Boden zwingen ihn dazu, Entscheidungen zu treffen, die unweigerlich dahin führen.
Genau, aber so ist es im Film ja eigentlich auch. Und das finde ich sozusagen nämlich eigentlich ganz cool. Er will ja immer eigentlich nur ein kleiner Kämpfer sein. So.
Ja.
Und dann entwickelt sich immer mehr und mehr sein Ruf. Und die einen quasi feiern ihn schon als den Messias. Und er sagt immer, nein, ich bin einfach nur einer von euch sein und so. Und dann gibt es ja auch diese Gespräche darüber, warum er nicht jetzt loszieht in den Süden und die Femmen sammelt und dann sagt er ja genau das. Dann sagt er, ja, weil er weiß, was dann passieren wird. Nämlich das, was du gerade skizziert hast, sozusagen. Und am Ende passiert ja auch genau das. Und am Ende entscheidet er sich dann aber auch dafür. Und das finde ich dann nämlich das Spannende an dem Film, darüber wollte ich nämlich unbedingt mit dir reden, weil er sozusagen der eigentliche Held kriegt plötzlich eine Fratzenseite, weil er zu einem diktatorischen Ungetüm mutiert, obwohl er das vorher vorausgesehen hat. Aber es gibt den Punkt, wo er sagt, wo er die Entscheidung trifft, sich gegen seine Liebe entscheidet und sagt, so, jetzt ziehe ich das Ding durch. Und dann aber auch mit quasi stalinistischer Härte. Und das fand ich, also das finde ich von der Story her schon ein bisschen irre. Weil der Witz ist, also in der ich glaube, die David Lynch-Verfilmung ist, wenn ich mich recht entsinne, aus 94 oder sowas, also in der alten Verfilmung, die bringen all das gar nicht. Dort wird er zwar auch zu einer Art Messias, der dann auch den Imperator quasi besiegt, aber das ist so ganz klassisch. Weißt du, quasi, juhu, der Todesstern ist vernichtet, wir haben es geschafft, so, ne?
Ja.
Aber hier finde ich das schon eine, also als ich im Kino saß und ich kannte die Geschichte ja eben nicht, saß ich am Ende schon mit offenem Mund da und dachte, wow, ihr habt mal gerade unseren Helden zu Adolf Hitler werden lassen.
Ja.
Also da war ich dann etwas verstört und war dann aber ganz froh, dass seine Freundin ja dann weggegangen ist, weil ich dachte, okay, da wird noch irgendwas passieren, ja. Keine Ahnung, vielleicht ist sie eigentlich die wirkliche Messiana oder so. Who knows? Du hast ja das Buch schon gelesen. Du könntest dazu jetzt vielleicht was sagen. Aber auf jeden Fall fand ich das eine super spannende Entwicklung, die du so eigentlich nicht gewohnt bist.
Nee, und ich finde die grandios, muss ich sagen. Ja, ich finde absolut grandios, dass das eben sich nicht in Wohlgefallen auflöst, ne? Und dann das Gute, das Böse besiegt und Vorhang, sondern dass eine Entscheidung getroffen wird, dass es eigentlich keine gute Entscheidung gibt, die man treffen kann. Darauf läuft es ja eigentlich hinaus. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Paul entzieht sich diesem ganzen Konflikt, dann gewinnen die Bösen.
Ja gut, er hätte ja mit seiner alten irgendwie Farmer irgendwo in Kentucky werden können und irgendwie, irgendwie Ziegen züchten oder so. Also, hätte er machen können.
Ja, dann hätte er sich als einzelner Mensch rausgezogen aus allem, ne?
Genau.
Also die Flucht, das wäre so eine Form von Eskapismus gewesen. Das wäre so eine Flucht. Dann hätte er sich auf die Schulter klopfen können und sagen können, ich bin aber immerhin einer von den Guten geblieben. Ich habe mich nicht korrumpieren lassen. Bei mir ist die Welt noch in Ordnung. Der Rest geht gerade vor die Hunde, aber das kann mir egal sein. Ich bin Farmer in Kentucky.
Genau.
Und ehrlicherweise muss man ja sagen, das ist irgendwie auch eine unmoralische Entscheidung, weil man flieht vor der Verantwortung, ne?
Ja.
Und in seinem Fall entscheidet er sich dann also, die Verantwortung anzunehmen und wird damit eigentlich selber zu einem Bösen, wenn man so will.
Ja, total. Also das war eben das, wo ich mit offenem Mund da saß und dachte, wow, jetzt demontiert ihr unseren Helden.
Ja, und das ist so geil, weil so ein Helden-Epos einfach mal umgestrickt wird und dann wird dir gesagt, ja, sorry, aber so ist leider die Welt.
Ja.
Komm drauf klar.
Ja, so nach dem Motto, Stalin war auch mal ein netter kleiner Junge, der das Gute wollte, weißt du so?
Ja.
Ja, also ich meine, das ist ja die Konsequenz, dass du sozusagen zurückguckst oder, keine Ahnung, Idi Amin oder von mir aus auch Adolf Hitler mit irgendwelchen Dingen gestartet, wo die auch was Nobles haben, sage ich jetzt mal, also und Ideen und es wird ja auch dort diskutiert, so verschiedene Formen von Gesellschaften in Dune und so weiter, ne? Wie man das neu organisieren könnte und so. Und dann am Ende wird aber einfach radikale Sache, also nicht von wegen jetzt hier, jetzt machen wir die neue Welt, ja, wir machen die neue Welt, aber die ist ganz schön blutig, alter Schwede,
ey. Ja, das ist eigentlich, was schön ist, dieser Charakter Paul hadert aber auch fortwährend damit. Also der fügt sich eben nicht in seine Diktatorenrolle und sagt, na gut, dann hacke ich jetzt hier alles kurz und klein oder errichte die neue Herrschaft und so. Werdet ihr schon sehen, dass dann alles für euch viel besser wird, sondern der hadert damit. Der rechnet sich selbst die Toten vor. Dann auch in dem Nachfolgeband gibt es eine Szene. Es gibt ja diesen Stilgar, ne? Der erste Fremen-Anführer, der ihn in der Wüste findet, ihn und seine Mutter. Und sie dann verschont, weil Paul im Zweikampf den Jarmis ja besiegen kann. Und sie werden dann also Teil des Fremen-Volkes sozusagen. Dieser Mann begleitet ihn auch in Zukunft weiter und wird einer seiner wichtigsten Berater dann als Imperator. Da gibt es im Nachfolgeband Dune Messiah so eine Szene, wo Paul zu Stilgar sagt, du musst dich endlich jetzt mal auch mal mit der Geschichte der Erde befassen. Du kannst dich immer nur, du weißt doch nichts über Geschichte. Doch, sagt er Stilgar, ich weiß alles, wo wir Fremen unsere Speeches haben und wo wir diesen und jenen getroffen haben. Das meine ich nicht. Ich meine das goldene Zeitalter der Erde. Wie, kenne ich nicht, was soll denn da sein? Ja, lies doch mal was über Genghis Khan, sagt dann der Paul. Echt? Genghis Khan? Geil. Ja, wieso? Ja, der hat 4 Millionen Menschen getötet. Wie hat er das denn gemacht? Er muss ja umwerfende Waffen gehabt haben. Nee, der hat nur seine Legionen geschickt. Ach so. Ja, und über wen soll ich noch lesen? Diesmal war es über Hitler. Der hat 6 Millionen umgebracht. Au, das muss ja ein ganz mächtiger Fürst gewesen sein. Ja, geht so, sagt denn der Paul. Aber sagt denn der Steger, na gut, so viel sind 6 Millionen ja auch nicht. Nee, sagt Paul, ich weiß, ich habe 1,3 Milliarden Menschen auf dem Gewissen. Aber für die damalige Zeit war das nicht schlecht. Also so ein Dialog führen die beiden da.
Ja.
Aber was rauskommt ist, Paul ist damit nicht fein, sozusagen. Das ist nicht so, dass der sich auf die Schulter klopft, sondern das wird alles in einem ganz großen Sarkasmus vorgetragen. Also er hasst sich in dieser Rolle eigentlich. Er verachtet das immer noch. Er denkt immer noch darüber nach, wie er das Ganze irgendwie wieder umbiegen kann, wie er diesen scheiß Krieg wieder abbrechen kann. Aber die Umstände zwingen ihn quasi dazu. Er weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt umbringen würde zum Beispiel, dann würde ich nur weiter zu einem Mythos werden und die würden im Namen dieses Mythos immer weiter töten. Die sind nicht mehr, diese Maschine ist nicht mehr aufzuhalten.
Ah, krass.
Das finde ich interessant, dass dieser Konflikt spielt eine Rolle. Ja. Das ist ein moralischer Konflikt, in dem er sich befindet. Das wird beschrieben.
Das finde ich ja cool, ne? Weil der zweite Film endet ja schon so, dass du echt, wie gesagt, mit offenem Mund da sitzt und denkst, meine Güte, jetzt ist unser guter Paul zu so einem Monster mutiert oder erklärt das ja auch, jetzt ich nehme diese Rolle an und so, seine Freundin trennt sich von ihm, weil sie irgendwie sagt, du spinnst ja völlig und so, was bist denn du für ein Arsch und so, aber er eben so geht diesen Weg, ne, und das finde ich ja dann, also weil ich mich gefragt habe, ja, wie geht's denn dann weiter, das ist ja trotzdem, trotz allem unser Held, ne? Der, mit dem wir diese Geschichte begehen und so. Und von daher ist es dann natürlich spannend, was du jetzt erzählst, dass sie dann ihn jetzt nicht einfach nur auf der Stalin-Ebene weiterfahren lassen, sondern dass es dann anscheinend doch nochmal interessant wird auch sozusagen.
Ja, er bleibt zumindest ambivalent.
Ja.
Es ist ein ambivalenter Charakter. Und das finde ich stark an der Geschichte. Diese Ambivalenzen sind stark. Das ist eben das, was Star Wars nicht gemacht hat, nee, oder?
Gar nicht. Ja, genau. Das hat Star Wars gar nicht gemacht. Ich meine, und das fand ich sozusagen jetzt am zweiten Teil irgendwie so spannend, weil gerade, also sowohl aus religiöser als auch aus politischer Sicht kann man daran, finde ich, super viel lernen. Ne? Wie entwickelt sich jemand zu einem Führer, Leiter, Messias?
Ja.
Und wie kommt es dazu, dass das dann unter Umständen irgendwann kippt? In so eine, ne, also vom Idealisten zum Sektenguru, sage ich jetzt mal platt. So, ne?
Ja. Ich meine, eigentlich sagt der Roman ja, es lässt sich gar nicht verhindern.
Ja.
Und das ist ziemlich, düstere
das ist
Prognose,
eigentlich, oder? Das ist so auswegslos notwendig, ne? Eine Notwendigkeit nach der nächsten kommt da auf ihn zu und er muss das dann halt machen. So,
ja, also. Wie siehst du es denn? Ich meine, ist das so? Also lässt sich das nicht vermeiden, wenn man eine politisch einflussreiche Position einnimmt, zum Beispiel? Also, ich meine, die Grünen, ne?
Ja.
Als Oppositionspartei kannst du alles Mögliche fordern und ethisches Handeln einfordern und so weiter und so fort. Wenn du dann auf der Regierungsbank sitzt, musst du dann die ganz dreckigen Entscheidungen auch treffen.
Genau, und musst plötzlich jetzt die Panzer schicken und so, ne?
Also, ja. Oder mit Katar verhandeln, weil du sonst Energieengpässe hast.
Ja.
Und dann kannst du gerade mal eben doch nicht so viel über Menschenrechte sprechen.
Ja.
Oder weißt du noch, Joschka Fischer, der musste, als der Jugoslawienkrieg herrschte und Fischer der Außenminister war und der plötzlich mit dem NATO-Einsatz okay war?
Ja.
Derselbe Typ, der vorher Steine geworfen hat auf den Frankfurter Straßen.
Ich erinnere mich.
Das ist krass.
Also, ja, das ist total krass.
Und ich meine, es drängt sich der Eindruck auf, als würde Frank Herbert eigentlich recht haben mit dieser Vision, die er da hat.
Ja, ich meine, und das Gleiche kennen wir ja sozusagen auch aus, keine Ahnung, religiösen Zusammenhängen, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Gruppen, die eine tolle Sachen machen, dann immer größer werden und der Leiter davon irgendwann Und dann weiß man ja gar nicht, ne? Man sieht dann ja nur die Skandale später, ja. sozusagen, ne? Ja. Und sagt irgendwie, ja, was ist das für ein Arsch, der hat das nie ernst gemeint oder so. Aber vielleicht hat er es völlig ernst gemeint und dann kommen halt Dinge auf ihn zu und dann muss er sagen, okay, schmeiße ich jetzt den und den raus oder vertusche ich das lieber, weil es ist schlechte Presse und so weiter. Und, ne, und dann kommt eins zum anderen und so weiter. Und plötzlich stehst du auch einem Imperium vor, wo keine Ahnung, 1000 Jobs dran hängen. So. Ja. Ja. Und dann entscheidest du eben nicht nur für dich und deine spirituelle Aufgabe, sondern entscheidest auch darüber, ob 1000 Familien was zu essen kriegen oder nicht. So, ne? Also plötzlich bist du in Notwendigkeiten gefangen, wo du, also die alles ein bisschen schwieriger machen.
Ja.
Und so. Und ne, also das ist ja, also das kann man, glaube ich, in viele Bereiche denken. Und immer wenn es dann eben mit sowas wie hoher Moral zusammenhält, also hängt, also jetzt meinetwegen irgendeine Firma, die irgendein Produkt entwickelt und immer größer wird und ja, da regt sich dann ja keiner auf, wenn dann irgendein Aufsichtsratsvorsitzender in den Knast muss, weil er keine Ahnung was gemacht hat. Ja, dann ist es halt so und das Produkt geht einfach weiter. Aber bei sowas wie Politik, wo es um Recht und Gerechtigkeit und die Demokratie und die westlichen Werte und die Führung eines Landes geht, ne, oder eben sowas wie einer Religionsgemeinschaft, wo es um die ganz großen Werte, Nächstenliebe und alles Mögliche geht, ja, da also da wird die Zwielichtigkeit oder die Schwierigkeit, die man bei Dune quasi vorgeführt kriegt, vielleicht dann auch plausibler. Weißt du, was ich meine? Also das vielleicht müsste man manchmal mit Dingen auch ein bisschen gnädiger sein, denke ich mir dann plötzlich, weißt du?
Ja, ich habe gerade denselben Gedanken, ja. Weil es eigentlich auch leicht ist, sich aus der Verantwortung zu stehlen und sich sozusagen reinzuhalten, ne?
Ja.
Es ist, oder als Partei, also jetzt als Partei zu sagen, nö, wir bleiben Opposition, also genau. Scheißegal, wie die Wahlergebnisse sind, wir bleiben auf jeden Fall Opposition. Ne? Ja. Hat es ja mal gegeben. Ich glaube, die Linken haben aber irgendwie gesagt, wir bleiben definitiv immer nur Opposition.
Ja, die FDP hat es ja auch so gemacht. Wann war das? Vorletzte Wahl.
Ne? Ah ja, genau, stimmt, richtig.
Da haben die einfach, nö, machen wir nicht.
Ja, ist nicht gut für uns.
Ja.
Dann sehen wir halt scheiße aus, so wollen wir nicht.
Ja, genau.
Ja, das ist halt irgendwie auch leicht, ne? Mutiger ist es, das ist halt die Frage, ne? Ist es mutiger, sozusagen die Verantwortung anzunehmen in dem Bewusstsein, dass mich das in Situationen bringt, wo ich nicht richtig handeln kann?
Ja.
Wo ich nicht moralisch richtig handeln kann. Es geht da nicht um korrekt, also um die richtige Lösungen für abstrakte Probleme oder so.
Ja.
Es geht da nicht um Fehler machen, es geht ja um die Frage, bin ich bereit, mich in Situationen rein zu manövrieren, wo ich nicht moralisch richtig handeln kann?
Ja.
Das ist eine ganz schön große Frage.
Total. Total. Also, ja, ich ziehe auch den Hut vor den Leuten, die das tun.
Ja.
Sag ich mal. Ich habe, das ist ja zum Beispiel, das ist nicht einer, nein, das ist bestimmt einer der Gründe, warum ich irgendwie nie, also warum ich immer gesagt habe, also ich gründe garantiert keine Gemeinde oder so.
Ja, ne? Genau. Ja, ich weil auch, ich, ja. Geht mir genauso, ja, genau.
Weil,
ja,
ich immer gedacht habe, boah, da irgendwann musst du schmutzige Wäsche waschen und du kannst, es ist abzusehen, sozusagen. Ne?
Ja. Ich habe da jetzt ja aber einen Turnaround hinter mir.
Ja.
Ich habe ja bei unserem anderen Podcast, Hossa Talk, habe ich ja immer gesagt, nö, ich lasse mich da in keine Verantwortungsrolle schieben. Ich bleib schön fein raus, so. Aber jetzt habe ich einen inhaltlichen Turnaround hingelegt und ich bin bereit jetzt zum Kultführer, mich
Kultführer Gottfried?
Ja, Kultführer Gottfried.
Kultfreier Gottfried, ja. Mhm. Meine Stimme hast du.
KF. Nenn mich KF.
Ja, du bist der KF, genau.
Geil. Ja, ist für mich ein neuer Entwicklungsschritt. Ich bin jetzt auch 53 Jahre alt und ich denke, jetzt kann ich es machen.
Ja, und vor allen Dingen, es macht sich dann auch im Lebenslaufen nicht schlecht, wenn dann irgendwann da steht, Kultführer einer neuen
macht
Religion.
Macht sich nicht schlecht, ja. Mhm. Hole ich mal in meine Künstlervita, hole ich das mal rein, dass ich da auch mal Kultführer drin stehen habe.
Ja, oder wenn dann wenn du dich irgendwann dann, weil es halt jetzt nicht mehr so gut läuft und so, dich dann keine Ahnung, bei Aldi als Kassierer bewerben musst, ist auch immer gut, wenn dann da so Kultführer Gottfried.
Ich glaube, da habe ich auf den Job an der Kasse habe ich da bessere Chancen. Wenn das
ich glaube auch.
Hallo liebe Zuhörenden, ich unterbreche ganz kurz, um euch zu sagen, dass es neue Beiträge im Cobains Erben Webmag gibt. Auf cobainserben.de, unserer Webseite, findet ihr regelmäßig, gemeinsam mit jeder neuen Podcast-Folge, neue künstlerische Beiträge, die sehr, sehr gut sind. Und ganz aktuell findet ihr da zum Beispiel das Gedicht Insektenhotel Nummer 1, Hochröner im Juni von Konstantin Stavenow. Ich bin ein Fan von Konstantin, weil er wirklich ganz fantastische Lyrik schreibt. Sie ist ein bisschen kryptisch möglicherweise, aber wunderschön. Und ich bin der Meinung, ihr solltet da mal unbedingt vorbeischauen und euch das durchlesen. Insektenhotel Nummer 1, Hochröner im Juni. Und dann gibt es ein neues Gemälde oder, um ehrlich zu sein, eigentlich zwei neue Gemälde. Es ist so eine Miniserie, bestehend aus zwei Gemälden von Lily Gephardt, The Simple Life 1 und 2. Sind zwei schon ein bisschen ältere Bilder von Lily, die ich sehr, sehr mag. Und ich habe mich entschieden, die jetzt einfach mal gemeinsam zu veröffentlichen, weil die gehören ja irgendwie zusammen, haben ja denselben Titel. Ne? Und dann gibt es eine neue Fotografie von Gofi Müller, das bin ich. Ich zeige euch das Bild Ela. Ich habe das im Jahr 2019 aufgenommen mit einer ganz, ganz alten Kamera mit Film und das in Caffeinol entwickelt, eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Und ich mag die sehr und vielleicht mögt ihr die ja auch. Schaut doch mal vorbei in der Rubrik Fotografie. Da gibt es ein neues Bild von mir, Ela. Und dann gibt es einen Musiktipp, nämlich ich empfehle euch dieses Mal Duschparty und zwar den Song Freiheit. Von ihnen. Duschparty sind eine Marburger Band, die Punk machen. Und ich habe das Gefühl gehabt, es wird mal Zeit für ein bisschen rauere Töne bei uns im Cobains Erben Webmag. Also das könnt ihr euch mal anhören. Duschparty mit ihrem Song Freiheit. Sehr lustig, sehr schön auf die 12. Nee, aber Spaß beiseite, ne? Wo wir gerade darüber reden. Es ist ein bisschen schräg, aber ich musste tatsächlich an Bonhoeffer denken.
Ja, oh ja.
Weil Bonhoeffer hat so eine Entscheidung getroffen. Also wer das nicht weiß, liebe Zuhörerinnen, das war ein Theologe, der in den Widerstand gegen die Nationalsozialisten gegangen ist. Bonhoeffer hätte fein, sicher und trocken in den USA eine Professorenstelle oder Dozentenstelle zumindest als Theologe innehaben können. Aber er hat sich entschieden, nach Deutschland zurückzukehren. In das Regime der Nationalsozialisten und hat sich dem Widerstand angeschlossen. Und er hat hinterher gesagt, dann oder währenddessen gesagt, es gibt Zeiten, in denen kann man, wie hat er das gesagt, man kann nicht sündlos bleiben. Ich glaube, so hat er es gesagt.
Ich glaube, er sagte, es gibt Zeiten, in denen man nicht sündigen kann.
Ja, man kann nicht sündigen.
Ja.
Ich kann jetzt mich raushalten, das ist eine Sünde.
Ja.
Oder ich versuche dem Ganzen, dem Wagen ins Rad zu fallen sozusagen, also alles aufzuhalten. Das wird dazu führen, dass ich auch möglicherweise Gewalt anwende oder Gewalttaten zumindest gutheiße. Und das ist auch eine Sünde.
Ja.
Also ich kann nicht sündigen. Das war eine ethische Entscheidung, die er getroffen hat.
Ja. Ja, das ist irre. Also ging ja dann um die Frage des Tyrannenmordes. Ist das, ist das vertretbar oder nicht, ne? Aus christlicher Perspektive?
Genau.
Und,
das ist ja so eine Entscheidung, ja.
Genau. Und er hat dazu gesagt, es ist natürlich nicht vertretbar, aber es nicht zu tun, ist auch nicht vertretbar.
Genau.
Also ich kann nicht sündigen in dieser Situation.
Es ist ein bisschen schräg, das mit Paul Atreides zu vergleichen, weil bei dem sterben dann eben auch Milliarden von Menschen, genau. Weil er sich so entscheidet. Ja. Aber der Konflikt ist ein ganz ähnlicher, glaube ich.
Ja,
also auch er kann sich entweder raushalten oder Verantwortung übernehmen. Und man hat den Eindruck, in der Geschichte empfindet er das als die ethischere Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen. Obwohl das bedeutet, dass es ein Krieg entfesselt, der dann auch noch als heilig bezeichnet wird.
Ja, und der wirklich viele, viele Menschenleben kostet. Also das ist schon krass, ne? Ich meine, ich denke dann so dabei, die meisten Menschen, also ne, auch jetzt wir, sinnieren hier über solche Dinge oder sprechen dann über politische Entscheidungen und schimpfen, was der Politiker macht oder die Politikerin oder und so weiter. Ne? Ja. Aber es ist halt immer schön, so vom Rand zuzugucken und sich das Maul zu zerreißen und es besser zu wissen, ne, wie im Fußballstadion, als sozusagen derjenige zu sein, der die Leute auf den Platz schickt und sagt, jetzt machen wir mal die Strategie oder so.
Genau.
Ja. Also ich meine, das ist so, ich ziehe da schon oft innerlich den Hut vor den Leuten, die so eine Verantwortung übernehmen. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Ne? Ich war neulich bei Rock im Park, bei den Ärzten. Ne? Was bei den Ärzten ja so geil ist, ist, die nehmen wirklich nichts und niemanden ernst. Ne? Da kriegt jeder sein Fett weg und zwar immer mit so einem charmanten Lächeln. Die nehmen auch sich selber nicht ernst. Und irgendwie habe ich da so eine gewisse, also mir ist das ja immer sympathisch, wenn Menschen die Dinge nicht zu ernst nehmen. Ich finde zum Beispiel Religion wird immer dann problematisch, wenn sie zu ernst genommen wird.
Also, ja, toll, ja.
Also
ja.
Wenn da niemand find ist, der blasphemische Witze macht.
Genau.
Ja. So, weil alle sagen, oh, das geht nicht. Ne?
Ja,
also ich finde, solange es da irgendwie noch ein paar Hofnarren gibt, die irgendwie ihre Witze machen dürfen, ist alles nicht ganz so schlimm. So, weil dann wird es nicht zu ernst genommen. Und die Ärzte sind so eine Band, die machen das, finde ich, ganz gut vor, so eine Art Hofnarrenrolle. Und gleichzeitig ist es aber auch natürlich schön, irgendwie hier, keine Ahnung, dein Konzert zu machen und dich über alles lustig zu machen, dabei viel Geld zu verdienen und du machst dir halt nicht die Finger schmutzig.
Ja. Ja,
da habe ich dann, so, also gerade weil mir das ja so liegt, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen, und dann habe ich dann aber gedacht, ja, aber Jay, du, Leute, die das machen, machen sich wahrscheinlich nicht die Finger schmutzig, sondern die bringen dann andere zum Lachen und das ist auch wichtig, auch notwendig, wie gesagt. Aber ich will nur sagen, ne, selber anzupacken ist nochmal was anderes.
Ja, also, ja, absolut, das stimmt.
Ja. Schon so, ne?
Ja, absolut. Ja, und ich meine, ist das. Klar, man kann sagen, ich könnte das nicht. Aber vielleicht muss man es manchmal trotzdem. Auch wenn man sagt, bin ich eigentlich nicht so der Typ für. Also natürlich muss man die nicht unbedingt herbeiführen, aber manchmal wird man vielleicht in solche Situationen reingeworfen. Die ergeben sich eben einfach. In dieser Geschichte finde ich es halt total faszinierend dargestellt, wie die Dinge sich entwickeln und die handelnden Personen das Gefühl haben, ich kann hier auch gar nichts daran ändern. Das geht jetzt hier irgendwie gerade seinen Gang und eigentlich muss ich da jetzt mitgehen. Ich muss die Herausforderung annehmen. Die stellt sich mir in den Weg. Ich komme nicht dran vorbei.
Ja.
Sozusagen,
genau.
Ne?
Genau.
Und ob man dann da gerade Lust drauf hat oder nicht oder denkt, man kann es oder man kann es nicht. Vielleicht spielt das dann. Ach ja, genau. Es gibt eine Szene, die gibt es auch im Buch, die gibt es aber auch im Film. Da kommt der Waffenmeister. Gurney heißt der, Gurney Halleck. Noch als die auf ihrem alten Planeten sind, kommt zu dem Jungen Paul und sagt, hier, wir haben Waffentraining. Und dann sagt der Paul, oh, ich bin gerade überhaupt nicht in der Stimmung. Und dann kriegt er die Schwerter und Messer um die Ohren gefeuert und der Waffenmeister sagt, deine Stimmung ist mir scheißegal. Du wirst nicht gefragt. Wenn du kämpfen musst, wirst du nicht gefragt, ob du gerade in der Stimmung bist oder nicht. Du musst es tun, ne? Und das ist eigentlich fällt mir gerade auf, das ist eigentlich eine Schlüsselszene.
Total. Ist eine Vorschattung, ne?
Ja, total.
Totale genau. Vorschattung. Ja, Und wie gesagt, ich meine, klar, er hätte auch Farmer auf Kentucky werden können.
So, ne? Wenn es also Kentucky noch gegeben hätte.
Ja, wenn es Kentucky noch gegeben hätte. Also ich will damit sagen, klar, man kann sich auch einfach völlig rausziehen. Also das ist, glaube ich, eher mein Gefühl meines Weges so. Also deswegen, ich neige eher dazu, mich dann immer weiter rauszuziehen, sozusagen. Hm. Weil ich eben kein GFJ werden will, so, ne? nicht GF, sondern
KF.
KF, KFJ werden will.
GF wäre ja Gemeindevorstand.
Vor allen Dingen mit F geschrieben, genau. Ja. Gemeindevorstand, sehr gut. Also so, ne? Aber eigentlich kann man den Hut mehr vor den Leuten ziehen, die in die Verantwortung reingehen, finde ich. Und eben nicht Pharma werden und für sich, sich selber sind so. Aber anyway, dann auf der anderen Seite hat es dann unter Umständen diese merkwürdigen, furchtbaren Folgen und so. Aber eins nochmal kurz zur Story-Ebene der Geschichte zurück. Was ich ja auch ganz spannend finde, ist die Tatsache, also da dieser Orden von diesen Schwestern, wie heißt der nochmal?
Jesuit.
Genau. Die haben ja nun die planen ja nun seit Generationen diesen Messias hervorzubringen.
Ja.
Und da gibt es ja auch irgendwelche Prophetien zu, ne, irgendwelche so, aber die arbeiten daran. So. Und dann, und deren Ideen haben sich dann auf dem Wüstenplaneten durchaus niedergelassen und auch ein bisschen verselbstständigt.
Ja.
So.
Ja.
Und Paul kommt dann da rein und bringt ja irgendwas Messiashaftes quasi mit, aber wird dann auch von denen dankbar angenommen. Seine Mutter schürt dann da noch ein bisschen. Also sprich, da gibt's Leute, die arbeiten daran, einen Messias herzustellen.
Ja, ja.
Und wo völlig anders entsteht dieser Messias. Also und es hat zwar was sogar mit diesem Orden zu tun, weil seine Mutter ja in dem Orden ist und so weiter und so fort. Aber es ist völlig losgelöst von dem Orden, sozusagen. Wenn das Eigentliche dann passiert, sozusagen, weil sich diese Geschichte verselbstständigt hat, diese Messias-Geschichte und quasi diesem Frauenorden im Stück weit nicht aus der Hand genommen wurde, sondern sich verselbstständigt hat dort und mit Folklore und allem drum und dran und eben Fundamentalisten, die dann nur darauf warten, irgendjemanden anbeten zu können und dem nachzufolgen in einen heiligen Krieg, der das gesamte Universum in Schutt und Asche legt.
Genau.
Also ich will damit sagen, das ist doch irgendwie auch eine irre Erzählung.
Das ist eine vollkommen irre Erzählung, ja.
Also da eine Idee entsteht irgendwo, und wo ganz anders kriegt sie Blüten, an die Erfinder der Idee wahrscheinlich nicht gedacht haben, weißt du?
Ja, das stimmt. Und das, genau, das spielt in die Frage rein, wie vorherbestimmt ist das Schicksal eigentlich oder wie viel Kontrolle kann man darauf ausüben? Das spielt eine ganz große Rolle, dieses Vorwissen, diese Vorahnung, die der Paul zum Beispiel hat, also diese Vision der Zukunft, diese Fähigkeit, alle Möglichkeiten, die sich in Zukunft entspinnen könnten, im Vorhinein schon sehen zu können. Diese Fähigkeit wird ja durch diese Droge Spice sozusagen auch ausgelöst bei begabten Menschen. Und er ist halt in der Hinsicht ganz besonders begabt, also ganz außergewöhnlich begabt.
Auch schon noch bevor er überhaupt mit dieser Droge in Verbindung kam, hat er schon Visionen und Träume gehabt.
Genau, und dann mit der Droge gemeinsam entfaltet er dann sein volles Potenzial. Und das stellt dann natürlich die Frage, ja, heißt das denn, dass dann alles schon vorherbestimmt ist?
Genau.
Und das heißt es aber eben nicht, weil man sieht, dass dieser Plan dieses Frauenordens da eben auch kolossal in eine andere Richtung ausschlagen kann, die irgendwie nicht vorhergesehen worden ist. Ja. Und auch der Paul stellt man dann irgendwann fest, es gibt gewisse Elemente in der Zukunft oder überhaupt in der Wirklichkeit, die er nicht einsehen kann, wo seine Seherfähigkeiten plötzlich nicht mehr ausreichen, das zu sehen. Das ist ein bisschen auch so eine philosophische Frage, so die der Roman
total
stellt. Ne?
Also, total, also
wie kontrollierbar ist die Zukunft eigentlich?
Ja. Ja, und jetzt nur mal so, ich meine, also der dritte Teil ist ja nun zumindest schon angekündigt. Können wir uns da auf was freuen? Also wo du das Buch schon gelesen hast quasi?
Es wird komplizierter. Ich bin jetzt, ich habe jetzt das erste Drittel des Buches gelesen. Okay. Also ich bin noch nicht sehr weit mit Dune Messiah. Aber was ich sagen kann, ist, dass Paul zum Imperator wird.
Ja.
Und dann seine Herrschaft über das Universum ausweitet und aus Arrakis tatsächlich einen grünen Planeten gemacht hat. Die Pläne gab es ja schon vor ihm. Übrigens von dem Vater oder Großvater von Lyd Kynes. Das ist ja die Frau, die man im ersten Teil kennenlernt, die so die irgendwie so halb Fremen und halb Imperiumsbürgerin ist sozusagen.
Weißt du?
Im Buch ist es ein Mann, also keine Frau. Im Buch kann man erfahren, in einem der Appendices, dass diese Figur, Kynes, eigentlich Nachkomme ist eines Ökologen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Vegetation entstehen zu lassen auf Arrakis. Und der dafür Pläne entwickelt hat und so weiter und so fort. Genau. Und der Paul wird dann also in der Lage sein, das zu tun, also aus Arrakis einen grünen Planeten zu machen. Und es stellt sich aber dann auch heraus, dass viele mit seiner Art zu regieren auch unter den Fremen überhaupt nicht so begeistert sind. Und dass er sogar auch unter den Fremen Feinde hat, weil sie nicht damit einverstanden sind, dass er von den traditionellen Wegen abweicht.
Wie das immer ist,
ne? Es wird komplizierter. Also es ist eben auch da, alles wird komplizierter, weil es ist eben nicht der tolle Held, der jetzt alle in Glück und Seligkeit führt, sondern es entwickeln sich neue Konflikte. So, wie im echten Leben halt auch.
Ja,
man kann es halt nicht allen recht machen.
Ja, genau.
Das ist schon cool. Also ich lese das gerade wirklich sehr, sehr gerne. Es ist super spannend erzählt.
Ach, cool, ey. Ich bin ja mehr der Gucker und nicht so der Leser.
Ja, da kannst du dich auf den nächsten Teil freuen.
Das ist aber ich freue mich natürlich total drauf. Also, weil
natürlich schön.
Also mir war der zweite Teil jetzt fast ein bisschen zu lang. Ich finde, er hätte eine halbe Stunde sparen können.
Mhm. Ging mir auch so.
Ich finde, manche Schleifen macht er auch doppelt und dreifach diese Messias-Frage, ja oder nein, ja oder nein. Das hätte man auch ein bisschen vereinfachen können, finde ich, ein bisschen verkürzen können. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, lebt der Film natürlich auch von dieser Erzählart, von diesem auch wirklich, ich meine, der zeigt manche Bilder, der nimmt sich wirklich Zeit für die Bilder.
Ne? Das stimmt.
Also das hast du heutzutage ja kaum noch, sozusagen. Ja. Mal so 30 Sekunden lang nur in die Wüste gehalten, weißt du so, ohne dass was Wichtiges passiert. So.
Ja. Ja,
es ist schon und es sind irre Bilder, also es ist schon ist schon stark. Also von daher, ich bin schon gespannt und werde mir natürlich angucken. Also
ja, das werde ich auch tun. Das werde ich auch tun. Aber solange er noch nicht draußen ist, werde ich weiterlesen.
Ja. Das wird auch, glaube ich, noch eine Weile dauern, weil zumindest hat der Villeneuve gesagt, dass er erst noch einen anderen Film drehen will.
Echt?
Ja, meine ich gelesen zu haben. Also da ist irgendwie, der ist ja sehr erfolgreich, ne? Beide Teile sind super erfolgreich. Freut mich auch sehr, dass so ein Film dann auch so einen großen kommerziellen Erfolg hat.
Finde ich auch cool.
Ja. Und dann haben sie eben den dritten Teil gegreenlightet, aber er hat gesagt, er muss jetzt erstmal woanders hin, in eine andere Welt quasi. Also,
kann man auch verstehen. Das ist ja schon ganz schön intensiv, stelle ich mir vor.
Ja, genau. Und weiß nicht, wenn du irgendwie dann so viele Jahre deines Lebens, wo du diese Filme machst, in der Wüste verbringst. Ich weiß nicht, ob das jeder will.
Ja, stimmt.
Da muss man zwischendrin, keine Ahnung, mal wieder irgendwie eine Gangstergeschichte oder sowas, wo die auch einfacher gestrickt sind oder so. Oder
vielleicht in den Tropen oder so.
Ja, genau, keine Ahnung.
Ja, aber Guckempfehlung, oder?
Kann man schon definitiv. Sagen.
Definitiv. Und Zeit mitbringen. Also ich habe heute beide Teile in eins durchgehechelt und ich glaube, es war dann stellenweise auch meine Müdigkeit, dass ich irgendwann dachte, bei den langen Einstellungen, so weiter jetzt, hallo. Eigentlich soll man sich dafür Zeit nehmen. Man sollte dafür die Muße mitbringen, die Bilder auf sich wirken zu lassen, finde ich.
Total, Ja, total. Also stimmt. Lohnt sich sehr. Ja. Und ist auf jeden Fall, würde ich sagen, filmisch schon eine Art Meilenstein. Also es ist, sind zwei Filme, die echten Haken in den Boden kloppen. Das gibt's so noch nicht.
Ja.
Also,
ja.
Schon toll.
Echt cool. Also, cool, echt cool, dass so ein Buch so gut verfilmt worden ist,
ja, finde ich.
Das ist echt schön. Freut mich.
Genau. Und wie gesagt, die 90er-Jahre-Verfilmung von David Lynch hat schon auch ihren Charme. Die hat auch ihre optischen Reize. Hm. Aber sie kommt, also auch gerade in der Dichtheit einfach überhaupt nicht an die Neuverfilmung ran. Mhm. Also, muss man sagen.
Jo. Kann sein, dass ich mir die auch nochmal anschaue.
Ja, mach das mal.
Einfach nur wegen der Bilder.
Ja.
Ja. Das mache ich normalerweise gar nicht so. Da Filme doppelt gucken, ganz selten. Aber bei dem Film kann ich es mir vorstellen.
Also, wie gesagt, ich habe ihn jetzt ja mehrfach gesehen und der funktioniert einfach, finde ich gerade, weil man ihn sich auch wegen der Bilder und nicht nur wegen der Geschichte, die man ja dann schon kennt,
ja,
angucken kann oder mehr in diesen visuellen Sog gezogen wird, lohnt sich das schon sehr. Wobei ich ja auch jemand bin, der auch eine Geschichte gerne mehrfach anguckt.
Magst du auch, ne?
Ja, ich mach das schon. Also jetzt nicht ständig, aber meine Lieblingsfilme, die habe ich alle, keine Ahnung, zwischen 3 und 5 Mal oder manche auch 10 Mal oder so gesehen. Also schon. Wenn mich eine Geschichte packt, dann ist es auch nicht so wichtig, ob ich schon weiß, wie es ausgeht. Dann fieber ich im Moment nicht darum, wie es ausgeht, weil das weiß ich ja, aber im Moment trotzdem mit, weil es gerade halt so spannend erzählt ist oder eine tolle Wendung kommt oder ein starkes Bild. Also ja, ich kann das sehr gut mehrfach machen. Aber du kannst ja auch ruhig noch die David Lynch-Verfilmung mal angucken.
Ja, das sollte ich vielleicht echt mal tun.
Weil
ja,
A ist David Lynch natürlich auch ein meisterhafter Regisseur und B, wie gesagt, ist es, man merkt schon, dass er super viel wollte, aber leider nur die Hälfte oder ein Viertel davon realisieren konnte oder realisiert hat, sozusagen. Mhm. Aber man merkt dem Film an, dass er eigentlich ganz viel wollte und irgendwie auf der in der Mitte irgendwie hängen geblieben ist aus 1000 Gründen.
Ja, das muss ich wirklich jetzt mal machen.
Ja.
Muss ich mir echt mal reinziehen.
Gut, aber ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir es auch, ne?
Ja, ich glaube, wir haben es. Ja.
Ich würde mal sagen, wir sehen uns ja morgen zum Hangout.
Genau, ja. Ihr findet den Link bei cobainserben.de weiter unten, News und Termine.
Richtig. Und zum Ende, Gofi, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute. Nee, aber stattdessen gleich noch ein bisschen Fußball gucken. Guck mal, was die Portugiesen machen. Ja.
So sieht aus. Alles klar, wir wünschen euch eine schöne EM und eine tolle Woche und so weiter. Bis in 14 Tagen.
Macht es gut. Nee,
oder bis morgen.
So. Ach so, bis morgen, natürlich.
Genau.
Ja. Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.